Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zu Gast heute bei mir Ulf Poschert, der Chefredakteur der Weltgruppe. Wir gucken auf diesen Tag und wir erinnern uns.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Der Wumms. Olaf Scholz, SPD-Vizekanzler dieser Bundesregierung, Finanzminister, mittlerweile auch SPD-Kanzlerkandidat, der hat mit diesen Worten knapp zusammengefasst, wie der Staat reagieren will auf die Corona-Krise. Vor einem Jahr war das genau der Beschluss über dieses größte Konjunktur- und Staatsausgabenpaket in der Geschichte des Landes. Man kann da über viele Details diskutieren, vielleicht kommen wir auf das eine oder andere, aber man kann auch erstmal konstatieren, so viel Staat, so viel Einfluss der Politik, so viel Steuerung wie in diesen anderthalb Jahren Pandemie gab es selten, wahrscheinlich nie. Und ich ahne, lieber Ulf Poschert, dass Ihnen das nicht wirklich gefällt. Haben Sie Angst vorm starken Staat?
Ich glaube, jeder Bürger sollte Angst vorm starken Staat haben. Und gerade bei der deutschen Geschichte wissen wir, dass das Wesen einer Demokratie der mündige, selbstbewusste, wehrhafte Bürger sein muss und nicht ein Staat, der sich selbst größer macht, als er sein sollte. Und diese Mischung aus Größenwahn und regressiver Sprache, was ja das Wumms auf jeden Fall war, finde ich gewissermaßen so eine schauerliche, sehr deutsche Kombination. Und so zu tun, und das haben jetzt verschiedene Minister, besonders die sozialdemokratischen Bundesminister, immer wieder getan, als hätte Hubertus Heil den Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern die Lohnfortzahlung gesichert. Das ist ja unser Geld. Also ich zahle sehr viel Steuern, viel zu viel. Und dann so zu tun, als wäre der Staat derjenige, der hier einen ausgibt und spendiert, das ist grotesk. Und das war ja noch die gute Phase der Corona-Politik, wo die Leute gedacht haben, naja, der Staat, gut, dass er es übernimmt. Und dann kam das ganze Impfbeschaffungsdesaster und dann hat man gemerkt, dass der Staat auch die Bürokratie, die was Dysfunktionales hat, also dass der Staat eigentlich gar nicht so viel kann, wie er gerne hätte und fern. Ja, keine Ahnung. Ich gucke mir das an und ich glaube, die Spätschäden, die Kollateralschäden dieser sehr deutschen Staatsfixiertheit und das sehr große Misstrauen eigentlich dem Einzelnen gegenüber, das Kollektivistische, was da auch mit vorscheint, das war nicht gut für dieses Land, das war nicht gut für die Gesellschaft und darüber müssen wir sprechen. Aber ich bin
das
sehr
tun wir,
bewusst,
genau.
Ich sehr minoritär bin mit meiner Ansicht.
Das tun wir an dieser Stelle und hören natürlich mal den, der das vor einem Jahr gesagt hat, Olaf Scholz, und was er heute sagt.
Wir haben einen Wumms zustande gebracht in Deutschland mit sehr, sehr vielen Mitteln, die wir eingesetzt haben. Wenn wir jetzt die wirtschaftlichen Daten angucken, dann ist alles besser verlaufen, als wir befürchten mussten.
Das sagt Olaf Scholz heute. Jetzt könnte man mal sagen, jenseits der theoretischen Fragen, praktisch durch Kurzarbeitergeld, durch viele andere Maßnahmen, ja, da ist sozusagen viel Schaden abgewendet worden, dass der Staat auf einmal so schnell und so massiv da war.
Ja, natürlich gibt es bei staatlichen Interventionen immer auch Dinge, die damit richtig gemacht werden. Aber es war ja dann so, es gab dann auch mal so einen Scholz-Satz, naja, wenn wir das machen, müssen wir auch noch das machen. Es gab ja kein Halten, das Steuergeld. Wir haben in Europa eine Staatsschuldenkrise gehabt seit 2008, die dazu geführt hat, dass wir eine Enteignung der Sparer haben durch die Nullzinspolitik. Und es ist halt immer die Frage, dieses Geld, das da gerade rausgefeuert wird, wer zahlt denn am Ende die Rechnung?
Und, naja, aber Herr Poschert, wenn ich da einhaken darf, also wir, natürlich zahlen wir die alle die Rechnung, aber das ist natürlich auch die...
Zahlen wir nicht alle.
Also, naja,
nee, zahlen wir nicht alle.
Die wer zahlt sie nicht?
Die Linkspartei und die SPD und die Grünen haben ja deutlich gemacht, naja, mit einem sehr populistischen, naja, es müssen die besonders Vermögenden, es müssen, also sozusagen im Reisegepäck dieser Art von Ausgabenpolitik und Staatspolitik kommt ja dann im nächsten Schritt Umverteilung und Enteignung. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und wir sehen ja an dem sogenannten Soli, der die Solidaritätsbeiträge für die Wiedervereinigung, wir reden von etwas, was 31 Jahre alt ist, die sind ja bis jetzt nicht aufgehoben. Zumindest nicht für die Spitzenverdiener. Und das macht deutlich, wenn du den Staat reinholst, ist es einfach und es ist sehr populär und populistisch, dem Staat aber wieder kleiner zu machen und damit ein paar Leute, die davon profitieren, vom Kopf zu stoßen, ist ganz schwierig.
Ja.
Und insofern sind wir auf einer ganz schwierigen Trasse.
Ich habe jetzt hier gerade im Chat von unserem Publikum heute hier im offenen Studio einen Gedanken, den ich mal mit einbringen möchte, nämlich in andere Länder zu schauen, die ähnliche Programme nicht hatten, weil sie nicht wollten oder weil sie die Finanzmittel dazu nicht hatten, wo die Lage natürlich viel schwieriger ist. Ich gebe Ihnen recht, Herr Poschert, man muss gucken, sozusagen, wie kommt man aus bestimmten Dingen wieder raus. Aber wenn ich mal meine Wahrnehmung Ihnen darlegen darf, das Gute, was sich in dieser Krise gezeigt hat, Politik kann steuern, wenn wir das wollen. Also das ist ja auch eine heilsame Erfahrung nach den Jahren, als der Markt in gewisser Weise immer der Maßstab für alles zu sein schien und der Staat eigentlich immer irgendwie mit leeren Taschen dastand und mit Schulterzucken gesagt hat, naja, der Bus fährt nicht mehr, gibt halt keine Nachfrage, die Arztinfrastruktur stimmt nicht. Ist halt so, jetzt haben wir Politik erlebt, die sich überhaupt erst wieder zuständig fühlt und handelt.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Damit reden Sie einfach der Staatswirtschaft und der Planwirtschaft und dem Interventionismus das Wort. Natürlich ist das immer die einfachere Logik. Wir haben ja keine klassische Marktwirtschaft. Wir haben ja eine sehr soziale Marktwirtschaft, wo Stichwort Gesundheit war ja deutlich zu sehen. Das ist ein planwirtschaftliches System. Und wir haben ja an so vielen Ecken und Enden in Deutschland, aber auch auf dem europäischen Niveau eine derart krasse Regulierung, dass man verglichen mit den angelsächsischen Wirtschaftsräumen von China und Asien wollen wir gar nicht reden. Wir sind ja ein total und komplett überreguliertes System. Und wenn dann noch eine Staatswirtschaft dazukommt, also das ist die deutsche Sehnsucht, dass es der Staat macht. Das ist schon seit Hegel so. Und ich glaube, diese Staatsfixiertheit verbindet links und rechts. Der autoritäre Staat, der Umverteilungsstaat, der Staat, der dem Einzelnen sagt, was er gut und schlecht findet. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja über Gebühren finanziert wird, spielt da mit rein. Und wir haben in Deutschland auf jeden Fall eine Dreiviertel- bis Zweidrittel-Mehrheit für so eine krasse Form des Interventionismus. Und es gibt eine große, wir sind ja Deutschlandfunkkultur und ich liebe Deutschlandfunkkultur, weil man da auch mal so Sachen sagen darf, Eugen und Hayek. Also Eugen, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, ein großer Ökonom, Ordoliberaler, hat sich mit Hayek gestritten, weil Hayek gesagt hat, Freunde, Marktwirtschaft ist wichtig und richtig, aber mit dem Wort sozial betretet ihr einen schlüpfrigen Weg hin zu Staatsinterventionismus. Und Eugen hat gesagt, nein, das bleibt austariert. Aber wenn man heute Hayek liest und sagt, wenn du das einmal anfängst mit dem Interventionismus richtig als so ein politisches Mittel der Wahl einzusetzen, dann ist es ein Weg, der kaum eine Umkehr kennt. Und wir sind gerade an dem Punkt, dass eigentlich die Balance, die auch Ludwig Erhard und Eugen so wichtig war, die haben wir verloren in Corona. Die haben wir nicht nur im Ökonomischen verloren, sondern auch durch diese vollkommen absurden Eingriffe in unsere Grundrechte. Also ich gucke auf diese letzten 1,5 Jahre als Liberaler und kann nicht fassen, wie sich dieses Land verändert hat.
Ich meine, wenn Sie das ansprechen, ich glaube, Sie denken auch an die Bundesnotbremse beispielsweise. Ich war da auch auf jeden Fall ein Skeptiker, aber ich muss dann an einem Tag wie heute, wir sind jetzt bei der Inzidenz unter 35, geht nach unten, dann auch manchmal anerkennen, okay, vielleicht gibt es Mittel, die funktionieren und das muss man auch erstmal konstatieren. Und dieser Gedanke.
Der Preis, Frage ist der Preis.
Ja, der Preis, und der ist Ihnen zu hoch.
Und natürlich. Und der Preis, den wir überhaupt in Corona, den meine Kinder gezahlt haben, den unsere Kinder gezahlt haben, das Totalversagen im Umgang mit den Schulen, den Preis, den wir gezahlt haben, der ist zu hoch. Und soll ich Ihnen was sagen? Dialektisch gibt es einen noch viel höheren Preis. Und zwar die erschreckende Gleichgültigkeit, mit der eine signifikante Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, Grundrechte, who cares? Wenn die Inzidenz runtergehen, das Geschrei der No-Covid-Sekte, das Geschrei von Leuten, die gesagt haben, wir müssen das und das noch verbieten und es muss noch viel härter und brutaler werden. Die Aufnahmen von 16-jährigen Jugendlichen in bürgerlichen Vierteln von Hamburg, die in einem Park von der Polizei gejagt werden, weil sie ein paar Kumpels treffen. Da hat unsere freie Gesellschaft einen Kollateralschaden akzeptiert, der mir absolut unerklärlich ist. Und ich rede nicht den Spinnern von Querdenkern das Wort, sondern einem aufgeklärten liberalen Bürgertum, das mündig genug ist, eigene Entscheidungen treffen zu können.
Herr Poscher, da bin ich sogar bei vielen Punkten bei Ihnen. Ich frage mich bloß, und da bin ich mal wieder bei der Frage Rolle des Staates. So wie wir es erlebt haben, ich würde Ihnen zustimmen, dass wir es sehr häufig paternalistisch erlebt haben, in einer Rolle, die eigentlich irgendwie aus dem Gestern wirkt. Aber diese Erfahrung, dass wir feststellen, wir müssen gemeinschaftlich etwas hinkriegen, wir haben eine Problemsituation und brauchen da Veränderungen. Ich finde gerade der Blick in die angelsächsischen, in die kapitalistischen Länder, wenn Sie so wollen, Großbritannien und die Vereinigten Staaten interessant, wo es erst ein Laissez-faire gab, also im Prinzip eine sehr übertrieben liberale Antwort bis hin zur Untätigkeit, dann aber auf einmal die Staatstätigkeit nach oben gezogen wurde, um diese Krise in den Griff zu kriegen. Gibt Ihnen das nicht Hoffnung, dass es beides geht? Also so etwas wie eine Freiheitlichkeit, aber dann eben auch eine gemeinsame Verantwortung?
Absolut. Wenn ich von Boris Johnson regiert, mit einer stabilen Tory-Mehrheit und einem absolut liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in England, hätte ich mit solchen Einschränkungen, dann wüsste ich, dass das nur da ist, um diese Pandemie zu bekämpfen. Bei uns kam doch das Jubeln derjenigen, die ja auch bei Klima und bei tausend anderen Sachen den starken Staat wollen. Also in den USA und England droht nie die Gefahr eines paternalistischen Etatismus. Der ist dort kulturell überhaupt nicht mehrheitsfähig, glücklicherweise. Und es gibt ja auch Bundesstaaten in den USA, die so gut wie keine Einschränkungen gehabt haben, die übrigens mehr oder weniger genauso durch die Krise gekommen sind, interessanterweise. Also da muss man sich die Zahlen nochmal angucken. In London hätte ich das Thema nicht. In Deutschland, wir haben eine ganz andere Geschichte, wir haben eine andere Tradition, wir haben andere kulturelle selbstverständlich und wir haben eine vollkommen andere und gewissermaßen dem angelsächsischen Liberalismus komplett gegenübergesetzte populäre Disposition. Wieder das Individuum für den Staat. Und insofern, ich habe mir das natürlich angeguckt. Ich habe mir auch Israel genau angeguckt, wie die das gehandelt haben. Wir sind da eben anders. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es ein paar liberale Stimmen gibt und gab, die vernünftig Einspruch gewagt haben. Und die waren übrigens auch nicht nur bei der FDP oder bei der Union, obwohl die Union mit Söder und dem eigentlich Horror unterwegs war, sondern auch jemand wie Boris Palmer bei den Grünen oder Julian Niederrümelin, der SPD-Intellektuelle, der da sehr kluge Texte bei uns geschrieben hat.
Ulf Poschert, spannende Frage. Ich merke, auch hier bei uns im Chat gibt es einige Wortmeldungen, unter anderem auf den Verweis auch auf das Grundgesetz, Schutz des Lebens und Schutz von Gesundheit. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das mit in die anschließende Diskussion, die wir haben. Denn wir haben noch so einige andere Diskussionspunkte, die ich gerne heute ansprechen würde. Wie viel Regulierung sein soll und sein darf, das geht nämlich auch manchmal ans Portemonnaie beim Tanken. Denken Sie gerne mal drüber nach, zu Hause und auch hier bei uns im Live-Publikum, ob Sie bereit sind, mehr zu bezahlen für den Liter Benzin. Ich werfe diese Frage also in den Chat heute hier im Deutschlandfunk Kultur bei der Premiere des offenen Studios. Und wenn Sie jetzt denken, warum bin ich eigentlich nicht dabei, gerne beim nächsten Mal, schon in 14 Tagen. Die Infos finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio.